Wir sind Schuhkurier. Aktuell, relevant, meinungsstark. Heute mit Petra Steinke.
Heute spreche ich mit Matthias Wickermann. Er ist Unternehmer und Schuhexperte und ich würde sagen, er kennt sich ganz besonders mit Rahmengenähten und mit Maßschuhen aus. Hallo, Herr Wickermann.
Hallo, Frau Steinke.
Herr Wickermann, die traditionelle Frage in diesem Podcast, welche Schuhe tragen Sie heute?
Ich selbst trage dem Wetter entsprechend Pennyloafer, natürlich aus dem eigenen Hause, in dunkelbraunem Velourleder. Und ja, die mag ich immer ganz gerne. Wenn es ein bisschen wärmer ist, ist so ein Schnürschuh dann nicht so die allererste Wahl für mich.
Und schön bequem.
Ja, das auf jeden Fall, klar.
Super. Okay, legen wir los. Herr Wickermann, wir haben einige Themen zu besprechen und vielleicht am Anfang noch mal einige Infos zu Ihrer Vita. Wie sind Sie denn zum Schuh bzw. zum Maßschuh gekommen?
Ja, also nach meiner Schulzeit im westfälischen Raum habe ich da noch eine Ausbildung gemacht in Köln zum Steuerfachangestellten und merkte aber, das ist nicht so ganz mein Beruf. Und da ich selbst Schuhgröße 50 habe, war es so schwer, mal Schuhe zu bekommen und dann war sowieso irgendwie die Begeisterung fürs Handwerk höher und da dachte ich mir, das passt doch irgendwie am besten mit dem Schuhhandwerk. Und dann habe ich dann geschaut und habe eine Lehrstelle in Baden-Baden dann anfangen dürfen und mir war es relativ schnell klar, schon nach einem Jahr, dass der nächste Step dann sein wird, sich selbstständig zu machen. Das habe ich dann anderthalb Jahre später dann auch realisiert. Kurze Zeit daraufhin dann mit meinem jetzigen Kompagnon, Herrn Stoja, Wickermann und Stoja, gegründet und das machen wir jetzt so schon zusammen jetzt seit 20 Jahren.
Mhm. Also das ist schon eine beeindruckende Geschichte in einer Zeit, in der gerade das Schuhfertigen ja etwas sehr Schnelllebiges ist, dass Sie sich im Prinzip dem Handwerk verschrieben haben. Und ja, das führt natürlich auch zu der Frage, was ist genau das, was Ihr Unternehmen auszeichnet? Was sind Ihre Schwerpunkte? Was machen Sie bei Wickermann und Stoja?
Ja, also bei mir muss man sagen, seit ungefähr 8 Jahren bin ich handwerklich raus. Das ist manchmal schade. Anfangs war es sehr schade. Jetzt mittlerweile geht es. Das, was ich jetzt mache, macht ja auch viel Freude. Aber es ging einfach immer mehr in den Bereich, dass jemand natürlich auch irgendwo in den Vertrieb musste. Ja, wir haben mittlerweile immer mehr Mitarbeiter bekommen, was uns so freut. Und ja, die ganze Organisatorik und das Marketing, das ist mittlerweile ein Fulltime-Job geworden. Und da bin ich dann irgendwie so nach und nach immer wieder reingerutscht. Und auch die steuerlichen Themen hat man dann wieder in der Backe, wie man so früher mal hatte. Und ja, es macht einfach aber auch viel Freude, weil es einfach der eigene Laden ist. Und insofern haben wir da eine ganz klare Gewaltenteilung. Herr Stoja ist im Handwerk tätig und leitet die Werkstatt mit dem Team. Und ich bin mit meinem Team in Anführungsstrichen hier oben. Und wir machen alles, was bezahlen, Versand, Verzollung. Wir haben auch einen hohen ausländischen Anteil, wo wir die Schuhe hin verschicken. Und das hält uns auch gut auf Trab hier.
Aber Sie könnten schon ein paar Schuhe bauen, oder?
Ja, aber wie gesagt, ich bin jetzt 8 Jahre raus. Also ich glaube, bei mir wird das bei Schuhen einen Ticken länger dauern. Ja. Also das ist ja nicht bei allen, man verlernt es nie. Aber da bin ich ganz ehrlich, da haben nicht nur Herr Stoja, sondern auch in anderen Mitarbeiter, die machen es tagtäglich. Und da muss man immer auch sagen, okay, man muss sich dann auch für seinen Weg dann entscheiden. Und insofern sehr volatil meine Vita, aber ich mag mich nicht beklagen. Also es hat alles seine schöne und gute Facetten gehabt.
Mhm. Jetzt ist das Thema oder die Schuhbranche ganz allgemein ja schon ein Business, in dem das Thema Nachhaltigkeit eine große Rolle spielt. Die Unternehmen beschäftigen sich damit. Wie interpretieren Sie denn das Thema Nachhaltigkeit mit Blick auf Schuhe? Ich frage gezielt nach der Nachhaltigkeit, weil wir darauf ja im weiteren Gespräch auch nochmal detaillierter eingehen werden. Also Nachhaltigkeit und Schuhe, wie geht das für Sie zusammen?
Ja, also ich für mich habe meine eigene Beantwortung da in verschiedensten Hinsichten. Erstens, wenn wir Maßschuhe anfertigen, die ohne Problem, wenn man sie einigermaßen gut pflegt und ab und zu auch mal reparieren lässt, 20 Jahre halten, habe ich einen ganz anderen Umsatz mit einem tierischen Produkt und auch mit der Wegwerfgesellschaft als das, was draußen passiert. Diese Riesenmasse an Schuhen, die gekauft werden und einfach weggeworfen werden. Das ist der erste Punkt. Zweitens natürlich auch die Herkunft. Wir wissen genau, wo das Leder herkommt, von welchem Tier es stammt. Ja, und das meiste kommt aus Deutschland, Österreich und Frankreich. Die meisten Gerbereien hat man sogar persönlich schon besucht. Das gibt ja auch ein gutes Gefühl. Ja, und das, was wir bei dem ganzen Schuhen haben, den man irgendwo in den Geschäften kauft, ist ja kleine Aufkleber, echt Leder. Aber ich weiß nicht, von welchem Tier, aus welchem Land, wie ist es gegerbt worden, ist da vielleicht Kinderarbeit hinten dran. Also da gibt es so viele offene Fragen, die können mit einem kleinen Aufkleber, mit einer Lederhaut leider nicht beantwortet werden. Und da, finde ich, ist einfach viel Schmuh. da muss man sich auch als Konsument ja auch überlegen, was ist nachhaltig, ja? Und ich finde es einfach gut, wenn Kunden auch fragen und sagen, wo kommt es denn her und wie wird es denn gemacht? Und wir kommunizieren ja sehr offen. Man kann jederzeit bei uns in die offene Manufaktur reingehen und sich überzeugen, wie hier in reiner Handarbeit in Baden-Baden von A bis Z die Schuhe hergestellt werden. So, das ist der nächste Punkt. Und was natürlich auch etwas ist, auch mal auch aus Kundensicht zu überlegen, ob man die Schuhe nicht doch immer wieder zur Reparatur gibt, bevor man sie wegwirft. Und gerade Schuhe, die gut eingetragen sind, wie man auch so schön sagt, sind ja auch treue Begleiter. Und es schadet nicht, ab und zu mal da zum Schuhmacher zu gehen, sich Absätze drunter machen zu lassen und dann zu sagen, okay, dadurch kann ich die Schuhe vielleicht 1,5 Jahre noch mal länger tragen. Hab etwas, was preis-leistungsmäßig viel, viel besser ist, als neu zu kaufen. Sie passen gut. Und ich gehe als Konsument natürlich auch ein bisschen nachhaltiger dann mit dem Schuhwerk um. So, und das neueste Projekt ist ja, wo ich gerade dran bin, mit einem Professor aus Aachen, sozusagen an der Erfindung oder an der Erforschung an einem optimalen Lederersatzstoff. Also wir merken auch bei uns, die Nachfrage nimmt langsam, aber stetig zu, dass auch im Marshall-Bereich Kunden viel Geld ausgeben, aber dann Schuhe haben möchten, die komplett ohne tierischem Material hergestellt sind. So, und ich bin ein riesen Lederfan, ja, aber das ist die Zukunft. Und da glaube ich auch dran. Und ich habe so Prognose mal frech in die Zukunft geworfen, dass vielleicht in 10, 15 Jahren Leder sogar verpönt sein mag. Manche runzeln dann die Stirn, aber ich würde mal sagen, viele haben in den 80er Jahren auch nicht gedacht, dass vielleicht irgendwann mal Pelz nicht mehr gefragt ist oder vielleicht die Leute da die Nase rümpfen. Und das Gleiche könnte auch dem Leder passieren. Wenn man die Geschwindigkeit sieht mit veganer Ernährung, wie Leute auf die Dinge achten und gerade auch, was die jüngeren Generationen für Vorstellungen haben im Umgang mit tierischem Material, muss man sich einfach auch so ein Zukunftsthema stellen. Und das tun wir im Endeffekt auch mit dieser Lösung. Und so sind wir ganz gut aufgestellt. Wir haben ein Produkt, was lange hält. Wir bieten die Reparatur an. Und wir schauen sogar, dass man vielleicht eine tolle Alternative bekommt auf dem Lederersatzstoffen.
Okay, das sind wirklich ja mehrere Antworten zu diesem komplexen Thema. Jetzt ist ja der Maßschuh oder auch der hochwertige rahmengenähte Schuh ja trotzdem ein Nischenprodukt. Natürlich ist es ein anderer, ja, wie soll ich sagen, eine andere Wertschätzung diesem Produkt gegenüber. Und wenn man einen solchen Schuh, für den man natürlich auch mehr Geld bezahlt hat, dann über 20 Jahre tragen kann, dann ist das ja auch eine rentable Geschichte. Das lohnt sich ja dann auch, dieses Investment. Trotzdem kann das ja nicht jeder. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich diese schnelllebige Schuhbranche mit den immer wieder neuen Trendthemen. Da ist doch irgendwas völlig aus dem Ruder gelaufen, oder?
Ja, also das ist, glaube ich, auch so ein Phänomen, vielleicht gerade just noch in Deutschland, zum Thema Schuhkultur. Ich spreche mal hauptsächlich, wir haben ja auch 85% Herrenanteil, aber im Herrenschuhbereich, hier wird nicht viel Wert drauf gelegt. Das will ich gar kein verdäufeln oder sagen, das ist gut, das ist schlecht, jeder darf kaufen und konsumieren und machen, was er möchte. Aber ist, finde ich, gerade im Herrenschuhbereich auf Gesamtdeutschland bezogen, da schon mangelt. Ja. Wenn ich mir gerade mal in Wien oder in London mal die Herren anschaue, was sie für gute Schuhe tragen, ja, also wirklich auffällig, und das ist einfach ein Thema. So, und jetzt ist aber der Riesenvorteil von uns als Marschuhmanufaktur, wenn wir ein gutes Jahr machen, bauen wir ein paar Schuhe pro Arbeitstag. Das ist schon ein Top-Jahr, ja, so 220 bis 240 Paar Schuhe. Und das ist auch so ein bisschen mein Zukunftsmodell, wo ich denke, alleine, wir sind ja auch regelmäßig alle 6 bis 8 Wochen immer in der Schweiz, weil da ist das Handwerk nahezu ausgestorben, sehe ich da der Zukunft immer noch recht rosig und gut entgegen für unser Geschäftsmodell, dass wir auch weiterhin pro Jahr unsere 200 Paar Schuhe verkauft bekommen. Ja, es wäre eher ein Problem, wenn wir in den großen Massenmarkt rein müssen. Da sehe ich es nicht mehr so. Gerade die ganzen Hersteller von rahmengenähten Schuhen, ich sehe es ja auch bei uns in der Reparatur, das wird immer weniger. Es ist eine Trennung, entweder billig oder richtig hochexklusiv individuell als Marge.
Was kann man denn tun, um die Schuhkultur ein bisschen zu verbessern? Also das muss ja nicht vielleicht direkt der Maßschuh sein, aber dass man so ein bisschen mehr Wertschätzung für den Schuh ja den Menschen näher bringt. Was müsste da getan werden?
Es gibt verschiedenste Dinge. Also A, sind es die Medien, jetzt wo wir gerade drin sind. Jetzt werden sie bestimmt gleich auch lachen, ja, wenn sie hören, was ich natürlich toll finde, was vielleicht der Verlag wieder rausbringen könnte. Aber es muss eine Plattform geschaffen werden. Ja, und es gibt so ganz kleine Foren vielleicht. Es gibt auch vielleicht das eine oder andere Magazin. Aber man muss sich ja auch überlegen, heutzutage, da war Corona wirklich ein Beschleuniger in dieser Sneaker-Kultur. Ne? Also ich kriege das ja auch mit, mit wem wir so kooperieren, mit dem einen oder anderen Marschneider, wie die Leute immer mehr weggehen von der Krawatte. Ja, zum Anzug tragen die Sneaker. Alle tragen weiße Sneaker, das ist ja nichts Individuelles, Schickes mehr. Und die großen Labels müssen sich irgendwie jede Woche überlegen, ob sie noch einen grünen Punkt, einen roten Punkt drauf machen oder einen anderen Schnürsenkel, damit es wieder der neue Sneaker-Trend ist. Aber mit Verlaub, ich finde einfach, wenn man Anzug trägt, ist ein schöner, rahmengenähter Herrenhalbschuh immer noch das passendere Modell. Das andere ist vielleicht modischer und allem, aber Moden, wie wir so oft wissen, kommen und gehen. Ja? Und ein schwarzer Oxford, den gab es vor 80 oder 100 Jahren, wird es auch in 80 Jahren noch geben. Und das ist auch meine Devise. Aber der Anteil der Menschen, die es kaufen, wird weniger, weil einfach das in letzter Zeit sich so verändert hat. Ja, auch der Kleidungsstil bei den Menschen. Ja? Und gerade jetzt so wie wir, sitzen wir in einem Zoom-Meeting, ja, und man sieht nur noch die Gesichter. Da ist es ja schon fast egal, ob ich jetzt barfuß hier sitze oder rahmengenähte Schuhe anhabe. Ja. Das ist ja auch noch ein Aspekt, warum die Schuhkultur vielleicht da abgenommen hat. Ich sehe sowieso einen Punkt A durch die Medien. Ja. Also wenn da zum Beispiel einfach gute Magazine mal sagen, ja, man erkennt den Mann heutzutage immer noch am Schuhwerk an. Ja. Und da einfach ein Fokus drauf ist, ich bin jetzt gerade just morgen auf dem Weg nach München, da hatte ich wieder einen Vortrag über Schuhkultur im Schloss Nymphenburg. Und es ist kleine Gruppen, aber es bleibt immer was hängen. Und wenn die Leute dann anschließend sagen, es geht gar nicht darum, bei mir einen Marshall zu kaufen, bei weitem nicht. Ja, wenn die Leute aber anschließend sagen, ach Mensch, ich überlege doch auch mal zum Anzug vielleicht mal wieder einen schönen klassischen Herrenhalbschuh zu tragen und nicht unbedingt immer einen Turnschuh, dann war so ein Vortrag vielleicht auch ein bisschen vorteilhaft. Und ja, ich glaube, da muss sich jeder an die Nase fassen, den zumindest, den es berührt, da vielleicht selbst ein bisschen Lobbyismus zu betreiben.
Also ich verstehe das mit der vielleicht abhanden gekommenen Schuhkultur und ich verstehe auch, dass die Corona-Pandemie ein gewisser Beschleuniger war im Hinblick auf diese Casualisierung. Das Thema Nachhaltigkeit, wie wir es eingangs auch besprochen haben, könnte ja aber doch ein gewisser Beschleuniger sein in Richtung dieser Schuhkultur. Also dass man einfach das Argument nochmal näher bringt, das ist ein Schuh, der nicht aus unzähligen verschiedenen Materialien besteht, sondern im Wesentlichen aus Leder, aus guten, vegetabil gegärten Leder. Und den kann man fast ein Leben lang tragen. Das ist doch eigentlich das Argument für diesen Schuh, oder?
Ja, es ist ja auch so ein treuer Begleiter. Also ich finde, solche Produkte werden ja auch schöner mit der Zeit. Ja, also das muss man für sich mal so verinnerlichen. Also ich finde einen Schuh, wenn er gerade frisch aus dem Regal genommen wird, nicht schön. Ja? Und darum sage ich, wie eine Aktentasche. Das hat einfach, das ist ein Produkt, das lebt. Und das ist auch das Tolle natürlich auch an Leder. Ja? Und ich sehe das genauso. Also man kauft was Schönes für sich und man schafft sich auch so eine eigene Kultur an. Ja, das ist so etwas, man braucht ja auch nicht viel, das ist der Riesenvorteil. Es geht ja nicht darum, jetzt Unsummen für zig Schuhe auszugeben. Man braucht ja als Mann vielleicht 4, 5 Paar Schuhe und wenn man die regelmäßig durchwechselt und nicht jeden Tag trägt, ist man da, glaube ich, sehr gut positioniert und ist immer gut gekleidet.
Zu den Ideen, die Sie entwickelt haben, Herr Wickermann, gehört noch etwas anderes und zwar ein Konzept, das nennt sich Schuhdoc. Das hat viel mit Nachhaltigkeit und mit Reparatur zu tun. Das haben Sie jetzt anfangs noch nicht erwähnt. Vielleicht erzählen Sie unseren Hörerinnen und Hörern, was dahinter steckt.
Ja, also wie ich ja so oft in meinem Leben immer wie die Jungfrau zum Kinde kam, war es so, dass ein Marschuh-Kunde oder ein Paar natürlich ihre Marschuh uns immer eingeschickt haben zur Reparatur. So. Und dann haben die gefragt, dürfte ich denn von meiner Gattin auch noch ein paar Schuhe beilegen? Würden Sie die auch reparieren? Wir sind so auch für nicht zu schade. Ich habe gesagt, ja klar, schicken Sie es mit. So, und daraus, dieser Nummer wurde dann immer mehr. Und dann hat irgendwann die Gattin dann selbstständig ihre Schuhe mal eingeschickt. Und ich merkte schon, okay, das ist schon so ein kleiner Markt. Dann haben wir ein PDF gestaltet, auf unserer Homepage oben hingesetzt. Und das konnte man einfach anklicken, ausdrucken, ausfüllen und mit den Schuhen uns zuschicken. Und wir haben es dann auf Rechnung nach einer Woche oder 2 Wochen wieder zurückgeschickt. So. Durch dieses PDF wurde es noch mehr. Ja, also das merken wir, dass die Kunden wollten das und wollen gerade verschiedenste. A, welche, die hochwertige Schuhe haben und sagen, ich bräuchte schon irgendwie eine qualifizierte Stätte und dann sogar ein Marschuhmacherbetrieb, der die Schuhe repariert. Das war, glaube ich, ganz charmant und das wirklich stets mit fairen und überschaubaren Preisen. Und auch in einer höheren Geschwindigkeit. Das hat auch nie lange gedauert, bis sie wieder zurückging. Zweitens aber auch einfach in Regionen, wo es leider keinen Schuhmacher mehr gibt. Man muss überlegen, nicht nur die Marschuhmacher, die sind ja fast schon vom Aussterben bedroht in Deutschland. Da gibt es ja wirklich nicht mehr viele. Aber auch das klassische Schuhmacherhandwerk im Bereich der Schuhreparatur nimmt ja rasant Jahr für Jahr ab. Ja, das ist ja exponentiell negativ, wie das in den letzten Jahren leider fast zugrunde geht. Und da gibt es einfach Städte, das sehe ich auch in den Auswertungen, wo uns einfach Schuhe zugeschickt werden, weil die weit und breit keinen Schuhmacher mehr haben. Ja, so. Und dann wurde es immer mehr, und ich sagte, was, jetzt müssen wir so einen Prozess hinterlegen. Da habe ich so einen kleinen Test-Online-Shop gemacht. Und was war natürlich, es lief noch besser. So, und dann habe ich gesagt, okay, jetzt ist alles klar, jetzt haben wir alle Testballons gezündet, jetzt machen wir deine eigene GmbH raus. Und war natürlich auch wochenlang ins Kämmerchen eingeschlossen, bis dann der Name Schuhdoc kam, weil, das muss man auch dahin zu sagen, das soll auch bei weitem nicht despektierlich klingen, aber wir machen ja ein ganz anderes Marketing. Wenn wir bei Schuhdoc Absätze für 9,90 Euro anbieten, ist das ein anderes Marketing, wo ich Leuten auch gerecht werden muss, als wenn wir Marschuhe anbieten für weit über 3.000 Euro das Paar in der Erstbestellung. So, und das ist eine ganz andere Art auf dem Service, aber trotz allem, die werden liebevoll eingepackt, die werden schnell repariert mit Sorgfalt und ich glaube, da haben wir einen ganz guten Prozess dargestellt. Und somit ist Schuhdoc eine komplett eigenständige Firma. Außer, dass ich im Impressum stehe, sieht man sonst auch keine großen Parallelen zwischen beiden Firmen. Und wir haben auch ein eigenes Team bei Schuhdoc. Und ja, das bauen wir stets aus jetzt seit 3 Jahren und sehen einfach zu, dass wir den Leuten da einfach eine gute Lösung haben.
Das heißt, der Schuhdoc, der macht Schuhe wieder heile und gesund in Anführungszeichen und der macht auch alle Schuhe heile. Also das ist jetzt nichts, was nur für rahmengenähte Schuhe gilt. Ich kann eigentlich jedes Paar Schuhe dorthin schicken.
Alles. Also wir bekommen zum Teil Motorradstiefel, wir kriegen Kletterschuhe, wir kriegen den ganzen Sportbereich. Wir kriegen, das klingt jetzt anekdotisch, aber ist so, selbst aus dem Fetischbereich irgendwelche Overknees. Ja, also zum Schluss, Schuh ist Schuh, ja, Auftrag ist Auftrag, das wird ausgelöst, wir kommen, dann wird der Absatz runtergemacht. Und wer das trägt und in welcher Größe, in welcher Farbe, da haben wir, klingt jetzt blöd, aber fast gar nicht die Zeit, zu uns da Gedanken zu machen. Aber es ist manchmal schon ganz ulkig, was so pro Tag hier an Schuhen ankommt. Auch aus meiner Sicht manchmal Schuhe, denke, die hätte ich jetzt schon vielleicht schon fast gar nicht mehr repariert. Da steckt eine Geschichte hinter. Und da haben Leute irgendwie einen riesen Fußproblem, sagen, aber mit denen kann ich laufen. Da schmerzt mir meine Fußsohle nicht, whatever. Und dann ist es einfach wichtig. Ja. Und ja, das sind dann so Ideen, die wir dann haben. Genauso war ja auch gerade, wo jetzt dieses Hochwasser war. Das hat mich auch so begriffen. Da haben wir auch so eine Aktion gestartet und gesagt, jedem Hochwassergeschädigten in Deutschland schenken wir eine kostenlose Schuhreparatur. Das wird so gut angenommen. Und ich denke einfach, das können wir, Schuhe reparieren. Und dann muss man das einfach auch anbieten. Und ja, das bieten wir auch weiterhin auch in unserem Geschäft, auch in Baden-Baden, lokal an. Aber da sehe ich auch neben der Nachhaltigkeit auch für uns als Handwerksbetrieb einen großen Schritt in die Richtung der Digitalisierung. Ja, dass wir da vielleicht mal ganz neue Märkte und viel einfacher Kunden von Helgoland bis zum Tegernsee runter erreichen können, was vorher vielleicht nicht so möglich war.
Und nun, Sie haben gesagt, es gibt immer weniger Schuhreparaturbetriebe, auch Maßschuhmacher gibt es immer weniger. Jetzt müsste man sich ja vorstellen oder könnte man sich vorstellen, es gibt eine Konsumzurückhaltung im Moment, die merkt man ja gerade auch im Schuhhandel. Das heißt, die Leute kaufen weniger neue Schuhe. Es führt aber dann auch nicht dazu, dass die vorhandenen Schuhe mehr repariert werden. Das müsste man ja irgendwie spüren. Der Schuhdoc müsste das spüren, oder?
Ich darf ganz ehrlich sagen, es fehlt uns an einer politischen Entscheidung. Ja, dass alleine schon auch auf Herstellerbasis weniger weggeworfen werden dürfte. Ja, diese Retouren, da müsste man ansetzen, dass man sagt, es muss mehr repariert werden. Das kommt mit der nächsten Generation und da merke ich genau Unterschiede. Wir sehen das ja auch zum Teil, wenn wir mit den Kunden kommunizieren. Bei vielen älteren Kunden sind es die liebgewonnenen Schuhe, die einfach allen treu begleiten. Und bei jüngeren Menschen sind es viele Sportschuhe, auch Sneaker, was uns zugeschickt wird, ja, wo man was sich gelöst hat, genäht werden muss, ein Fersenfutter eingenäht, whatever. Die zwar ihre Lieblingsschuhe haben, aber vielmehr unter diesem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit das machen. Sagen, hey, ich will nicht wegwerfen. Und so muss man irgendwie jeder Generation da gerecht werden. Ja, wir merken das schon, aber es ist noch nicht so tief drin. Und das liegt auch noch an einem anderen Punkt. Die Menschen haben sich schon daran gewöhnt, online einkaufen zu gehen. Online-Shopping ist irgendwie, macht ja fast wirklich jeder. Ja, oder ab und zu mal. Das ist auch logisch, wie es funktioniert, aber Online-Dienstleistung, also diesen kleinen Schritt zu machen, ich schicke irgendwo etwas hin und dann kommt es zurück. Das ist ein Schritt, da merkt man auch, wie so der Mensch so ein Gewohnheitstier ist, ja, möglichst einfach. Und dann haben wir natürlich auch gesagt, komm, wir vereinfachen das auch, wir schicken eine Blankobox hin mit Füllmaterial und Rücksendeaufkleber, um es dem Kunden so einfach wie möglich zu machen, diese erste Hürde, dass er keinen großen Aufwand hat, die Schuhe, dass sie zu uns kommen. Aber das merkt man schon. Also man muss das in dem Prozess schon so einfach wie möglich halten, dass es sehr, sehr anwenderfreundlich ist, dass es dann auch genutzt wird. Entscheidend ist da, wie bei dem Marschen auch, dass aus Käufern Kunden werden. Also einmal jemand zu gewinnen, das macht es toll. Entscheidend ist ja, dass die Person es für sich dann sozusagen so in den Lebenslauf oder in den tagtäglichen Ablauf so adaptiert und sagt, ich mache das jetzt regelmäßig. Die nächsten paar Schuhe schicke ich auch wieder zum Schuhdoc. Das gehört für mich einfach dazu, wie ich immer zum gleichen Friseur oder zum Zahnarzt gehe und Schuhreparaturen werden über Schuhdoc abgearbeitet. Das ist so der Schritt, wo wir hinwollen, dass wir da einfach Kundschaft aufbauen.
Sie haben jetzt schon erwähnt, das Thema politische Entscheidung. Jetzt sieht man ja schon gewisse Entwicklungen auch auf EU-Ebene, also in Richtung Kreislaufwirtschaft, dass man da sehr aktiv ist und dass dann natürlich auch auf die Schuhbranche gewisse Veränderungen zukommen. Also schlichtweg, dass auch Hersteller in die Situation gebracht werden sollen, die Schuhe oder auch andere Produkte so zu fertigen und so zusammenzusetzen, dass man sie gut auch reparieren kann und dass man sie auch auseinandernehmen kann und die Einzelteile wieder recyceln kann. Das ist ja ein Thema, das wird auf die Schuhbranche zukommen. Das könnte natürlich dann auch in Richtung Schuhdoc für einen gewissen Schwung sorgen, oder? Einfach auch, weil es politisch so entschieden wird.
Klar, das ist auch der, was wir seit einem Jahr jetzt als nächsten Fokus drauf haben, dass wir einfach hingehen und sagen, wir bieten einfach so einen B2B-Kanal an. Und da haben wir auch schon jetzt 4 Firmen mittlerweile, gerade vor kurzem kam eine vierte hinzu, die wirklich dauerhaft das ganze Reklamationsgeschäft für uns abwickeln. Wir haben ja verschiedene Ansätze. Der erste Ansatz ist ja der, ein Verkäufer importiert hier aus dem Ausland die Schuhe, die kommen in Deutschland an und ein hoher Anteil der Schuhe oder ein gewisser Anteil der Schuhe hat einfach einen Fabrikationsfehler. So, entweder wirft er sie weg oder sie schickt sie zurück in das Land, wo sie herkommen. Es lohnt sich auch meistens nicht. Und da machen wir so einen ersten Step, bevor es in den Verkauf wird, schon mal das Reklamationsgeschäft bzw. die Herstellerproblematik lösen wir. Zweiter Punkt ist, Schuhe werden verkauft im Geschäft vom Händler und der Kunde hat einfach den Schuh getragen und nach ein paar Tagen löst sich die Sohle. Dass wir daran gehen und dann aber mit dem Hersteller abrechnen, der Händler es uns aber zuschickt. Das ist der zweite Step. Und der dritte Step ist einfach, dass man eine offene Kooperation macht, dass Kunden einfach, und da gehen die großen Marken gerade rasant voran, dass die ihren eigenen Verkauf zum Teil in den Hintergrund stellen und vorne viel mehr solche Reparaturdienstleistungen anbieten. Und da dann qualifizierter Partner zu sein, lohnt sich natürlich auch. Also das sind so die drei Ebenen, wo wir im B2B-Bereich ansetzen. Aber wir lassen beides parallel laufen. Also Endkunde kann so direkt bestellen und die Firmenkunden natürlich dann auf eine ganz andere Art und Weise. Da kommt es wirklich jeden Tag in Paketen. Wir wissen, was gemacht werden soll. Und dann geht das auf Monatsrechnung wieder raus.
Das heißt, ich könnte sowohl als Hersteller mit Schuhdoc kooperieren und das ganze Reklamationsmanagement durch Sie machen lassen oder auch als Händler gegebenenfalls und sagen, Das ist unser Partner. Kunden, die einen Schuh repariert wissen wollen, die können den hier abgeben im Geschäft und alles Weitere wird dann über Sie abgewickelt.
Ja, genau.
Kann man denn alle Schuhe grundsätzlich reparieren? Können Sie das?
Also ich würde mal sagen, in den ganzen Jahren haben wir locker bald unsere 200.000 Paar Schuhe repariert, wenn man das mal so hochrechnet. Klingt wahnsinnig viel, aber jeden Tag 50 Paar Schuhe und das 20 Jahre lang, das addiert sich. So, und ich glaube, da haben wir schon viel erlebt und ich würde mal behaupten, ganz ehrlich, wir sind so bei 90%. 90%, ja, und dieser Anteil hat zugenommen. Früher war das nicht so. Also jedes Jahr kommen immer mehr Schuhe auf den Markt, die gar nicht hergestellt worden sind, dass sie repariert werden können. Und das ist auch nicht mal eine Preisfrage. Also es gibt die teuersten Schuhe für Damen und die tun auch in der Seele weh, die stehen da bei uns im Ladengeschäft und sind wirklich da fast mit Tränen in den Augen, weil einfach der Absatzblöcke oder Formen gemacht worden sind, die kann man nicht reparieren. Das gibt es zum Teil. Ja. Und dann gibt es zum Beispiel auch Sportbereich. Wir nennen das immer Sandeln. Ja. Dann kauft man tolle Wanderstiefel und in einer Zeit wird das Material einfach porös. Es kommt durch die Wärme, ja, und durch diese Trockenphasen hin und her und nach 2-3 Jahren löst sich dann die Sohle. Man könnte jetzt komplex alles abreißen, neu schleifen, aufbauen. Nur dann steht die Reparatur oft leider nicht mehr in der Relation zum Anschaffungspreis. Ja. Und insofern, ich würde wirklich behaupten, von dem, was kommt, so 10% müssen wir leider ablehnen, aber immerhin 90% wird repariert. Und das ist schon, finde ich, eine ganz immer noch beachtliche Zahl.
Das ist allerdings wahr. Und man staunt auch. Also ich hatte vor einiger Zeit auch so einen Fall, das sind so liebgewonnene Schuhe, mit denen ich immer meine Hunderunden drehe. Und da war hinten innen im Fersenbereich so einiges durcheinander gekommen und abgewetzt. Und da habe ich auch gedacht, ich frage mal beim Schuhmacher nach, ob man das überhaupt reparieren kann. Und das für ihn war das überhaupt gar kein Problem, ja selbstverständlich. Also die Schuhe sehen jetzt besser aus als vorher, sind super bequem. Und das hätte ich gar nicht so erwartet, was man als Schuhmacher auch so alles kann. Also vielleicht ist es auch so ein bisschen, ja, wir wir haben schon drüber gesprochen, aus der Gewohnheit geraten. Die Menschen befassen sich damit weniger, aber das handwerkliche Können, das ist ja vorhanden und das kann man ja gut auch nutzen, oder?
Ja klar, es geht ja auch über den Schuh auch über hinaus. Wir haben ja dann, fing es ja dann an, wo den ersten Damen, das ist, was ich immer meinte, mit Jungfrau zum Kind, mit jedem Projekt in meinem Leben, ja, seit Abi ging das nur so weiter, kam dann die Dame, ja, können Sie mir auch meine Handtasche reparieren, Reißverschluss? Ja klar, können wir auch. Also was kam, jetzt Ihrer Freundin erzählt, kam noch mehr Handtaschen. So, und dann standen wir da und sagen, okay, jetzt machen wir das auch noch. Und dann haben wir gesagt, okay, wie nennen wir das? Ein Schuhdog ist ja nicht so richtig passend, also brauchen wir eine kleine Schwester, ja. Und Backdog klang ein bisschen flach. Und so haben wir dann die Purse Nurse uns gedacht, so als kleine Schwester vom Schuhdog, haben wir auch eingetragen bekommen und unter dem Label bieten wir jetzt Handtaschenreparaturen an. Also auch sowohl für privat, ne, als auch für Hersteller. Ne? Und ja, es macht irgendwie zum Schluss dann Freude, ja, weil das Nette ist ja auch dabei, es geht ja nicht immer nur um Umsatz oder um den Gewinn, es geht ja auch darum, was man anschließend handgeschrieben, das finde ich immer echt noch ins Teil, ich mache das auch und das können wir bei den Marschkunden auch wirklich gut zelebrieren, handgeschrieben noch einen Brief kommen und Menschen sich bedanken, dass irgendwie die Lieblingshandtasche, Lieblingsschuhe, und da muss man immer noch mal gucken, wie wichtig diese Produkte sind. Ja, das ist bei Frauen sowieso, ja, aber auch Männer haben eine ganz große Liebe. Und wenn man so ein Produkt hat, was einen Jahre immer begleitet, tagtäglich, ist man, glaube ich, froh, wenn man da noch ein paar Jahre länger was von hat.
Ja, das stimmt allerdings. Das heißt, also der Schuhdog, der kann für den Endverbraucher und aber auch für die Industrie oder den Handel die Schuhe reparieren und die Purse Nurse kann das Gleiche tun für den Lederwarenanbieter oder eben auch fürs Lederwarenfachgeschäft. Das ist im Prinzip der Service, den Sie abbilden können.
Genau, richtig.
Mhm, mhm. Und wie kann man denn nun einen klugen Weg finden, Herr Wickermann? Ich glaube, dass diese Antwort wissen Sie ganz genau. Zwischen dem Wunsch nach Wachstum auf der einen Seite, den hat ja jedes Unternehmen, und der Notwendigkeit, weniger Wegwerfartikel zu produzieren. Schwierig, oder?
Ja, also im ersten Moment denkt man das, aber auf der anderen Seite muss man überlegen, wie kam man denn zu Schuhdorf? Wie kam man denn immer zu diesen Themen? Wenn wir es schaffen, in einem guten Jahr unsere 200, 220, ja, momentan ist es eher so Richtung 200, ein bisschen weniger. Momentan ist ja die wirtschaftliche Situation nicht so doll, das spüren wir natürlich genauso, aber alles gut. Also wir haben jetzt gar keine Bedenken, es läuft gut, aber es ist nicht diese Spitze, die vielleicht mal vor 4, 5 Jahren war, wo wir auf 240 Partour kamen oder so. Aber dann sind wir dicht, mehr schaffen wir nicht in der Manufaktur. So, und dann ist auch die Frage, ist man vom Typ her gierig? Ja, und gierig meine ich jetzt nicht, dass man nicht kein Wachstum hinlegen möchte, sondern ich meine einfach auch eine, ja, wenn man heutzutage heißt, man ist zufrieden, klingt das eher, man setzt sich hin. Ja? Also ich bin alles andere als jemand, der sich hinsetzt, sondern da sprudelt es förmlich, was an neuen Ideen kommt. Und wir haben noch ein paar Dinge jetzt im Petto, die demnächst noch kommen. Aber ich glaube, wenn man einmal schon so eine Basis hat, die in sich gut läuft und man da in einer Nische ist und da eine Kundschaft bedient und die ist treu und wir haben Kunden seit erster Stunde, seit 20 Jahren, die regelmäßig bei uns Schuhe kauft. Das ist so eine Verbundenheit. Das hat nicht immer nur mit einem monetären Ausgleich zu tun. Das hat auch mit zu tun, dass man Menschen seit 20 Jahren kennt, mit denen man zum Teil per Du ist und die einfach ganz eng mit dem Unternehmen schon so verwoben sind. So, dann geht es darum, dass das Wachstum, ja klar, Schuhdog hat ja schon in Anführungsstrichen eine etwas kleinere Skalierbarkeit, weil das können wir natürlich schon größer machen und sagen, okay, dann machen wir irgendwann aus 10.000, 20.000 Paar Schuhe und man muss natürlich die Leute finden. Ja, und da sind wir auch sehr ja, sehr individuell und haben wirklich auch tolle Mitarbeiter, auch Quereinsteiger und es geht einfach darum, diese Menge dann zu bewältigen. Und da kann man wachsen und gleichzeitig reparieren wir und tun was Gutes. Also ich finde, das eine schließt das andere nicht aus. So, und mit dem Lederersatzstoff ist es ja nochmal eine ganz andere Nummer. Ja, da brauchen wir vielleicht zum Schluss ein ganz anderes Verhältnis an Personal, viel, viel weniger. Aber wenn der Stoff funktioniert und Maschinen produzieren den, könnte man es noch größer denken. Ja, und aber ich probiere da mal so ein bisschen auf, gerade mit Schuhgröße 50, auf dem Boden der Tatsachen zu bleiben. Und wir sind froh, dass wir unsere Basis haben. Und wie Sie mich ja vielleicht auch schon seit ein paar Jahren auch kennen und das vielleicht auch ein bisschen manchmal mitverfolgen, was wir so tun. Dieser oft lustige oder blöde Spruch, Schuster bleibt bei deinen Leisten. Aber bei uns ist es ja wirklich so. Wir machen stetig das Gleiche. Und da merke ich einfach auch, wie viele man auch leider manchmal sieht, die dann ihr Geschäft schließen oder tolle Ideen haben, es nicht klappt. Und ich glaube, wenn man dann, wie kann man Stroh einfach in so einem Punkt hinsetzen und sagt, okay, das ist, was wir machen und das ist unsere Basis, dann kann man mit neuen Projekten nebenbei starten. Und wenn die dann funktionieren, umso schöner. Aber man hat immer sozusagen den Rückzugsort dieser Manufaktur hier in Baden-Baden, die einfach tagtäglich das Gleiche tut. Das konstant und beständig.
Können Sie denn zu diesem Lederersatzstoff oder dieser Lederalternative noch ein bisschen was verraten? Also wie weit sind Sie denn da? Wann ist da eine Marktreife erreicht?
Aber das dauert noch. Also ich sage mal, wir haben ja schon die ersten Anfänge und da will ich jetzt auch noch nicht, leider nicht falsch verstehen, zu viele Internas raushusten, aber würde mal jetzt in den Raum werfen, so 2 Jahre. Mhm. 2 Jahre wird das Projekt noch gehen, weil Leder ist ja, wenn man sich es wirklich mal überlegt, so etwas Tolles und gleichzeitig auch Komplexes. Ja? Wenn man sich so vieles anschaut, was es auf dem Markt schon gibt in dem Bereich und das so mal so an Leder mal so 8 Grundeigenschaften gibt, Semipermeabilität, dann UV-Resistenz, eine Reißfestigkeit. Es gibt ja verschiedene Dinge, die einfach Leder kann und schaut, was auf dem Markt ist. Da gibt es welche, die sind wirklich gut, ne? Die schaffen ganz viele Eigenschaften, sind aber dann leider auf Erdölbasis. Und das sehe ich dann mehr als Greenwashing. Ja? Einerseits ist es vegan, andererseits ist es aber nicht kompostierbar. Also an sich auch nicht so richtig das, was dann in den Zeitgeist gehört. Und da muss man einfach abwägen. Und für uns ist das Thema, etwas Biologisches auf biologischer Basis zu produzieren, was aber auch viele Eigenschaften abdeckt. Und ich glaube, das ist dann so die Kunst. Und das dauert einfach. Und ja, also wir sind dran. Aber wie ich gerade sagte, wir haben auch ein tagtägliches Geschäft. Und das gibt immer wieder so einen Rückzugsort. Aber es geht momentan schon viel Zeit in dieses neue Projekt.
Wir sind gespannt, Herr Wickermann, und werden das weiter begleiten. Und wer weiß, vielleicht ist das Thema für eine Podcast-Folge in 2 Jahren, wenn Sie soweit sind.
Ja, dann schicke ich mal eine Probe zu.
Ja. Eine letzte Frage habe ich jetzt noch, gerade auch mit Blick auf Schuhdog und Personers. Wo kann man denn dieses Angebot finden? Sind Sie auf Messen unterwegs? Gibt es Showrooms, die man besuchen kann, wenn man jetzt interessierter Händler oder Hersteller ist?
Ja, also bei den Händlern machen wir es so, und so war es auch bis dato, da kommen wir sogar zum Händler hingefahren. Das erste ist genau das gleiche, nutzen wir auch die Digitalisierung, dass wir einfach mal telefonieren, einen Zoom-Call machen, wir den Händler auch gerne mal einladen und sagen, schick uns doch einfach mal 2, 3 Paar Schuhe unterschiedlichster Art und wir reparieren jetzt einfach mal ganz unverbindlich ohne Berechnung, um einfach mal zu überzeugen, dass die auch den Prozess mit uns erleben. Ja, wie es das heißt, könnte ich das machen? Montags kommen die ganze Woche gesammelte Schuhe in einem großen Karton, ja, schicke ich hin und eine Woche später kommt der Karton schon wieder zurück und einmal im Monat bekomme ich meine Rechnung. Man hat einfach so ein Gefühl dafür, wie klappt es in der Kommunikation. Und wir können es über WhatsApp Business machen, wir können es über E-Mail machen, wir können es über Zoom machen, also wir bieten alles an. Und da haben wir uns jetzt mittlerweile so breit aufgestellt, hier auch mit dem Team von Schuhdog, dass der Händler sagt, was er gerne hätte und wir es dann auch so umsetzen. Und da sind wir, glaube ich, sehr anpassungsfähig.
Okay, gut. Herr Wickermann, vielen Dank für dieses Gespräch. Das war sehr spannend und sehr informativ und alles rund um Schuhe wundervoll. Ich wünsche Ihnen ganz viel Erfolg bei allem, was Sie angehen und bei Ihren neuen Ideen, die vielleicht noch kommen oder in der Pipeline sind. Und ich denke, wir sehen uns früher oder später in der Schuhbranche wieder.
Sehr gerne. Der Dank ist ganz meinerseits.
Einen schönen Tag für Sie und bis bald.
Danke, Frau Scheinke. Tschüss.
Tschüss.